Guten Morgen. Jesus hat seinen Jüngern gerade eindringlich erklärt, dass er kurz davor ist, verspottet, angespuckt, ausgepeitscht und getötet zu werden. Da treten zwei seiner Jünger, Jakobus und Johannes, an ihn heran, zupfen vielleicht an seinem Gewand und sagen: Meister, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Scheint eigentlich ein ganz harmloser Einstieg für ein Gespräch zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie lange geübt haben, wie sie das wohl anstellen. Was ist denn schon dabei? Nur eine kleine Bitte. Was wollt ihr? Fragt Jesus. Wenn deine Herrschaft begonnen hat, möchten wir gern die Ehrenplätze rechts und links neben dir einnehmen. Okay. Tatsächlich eine kleine Bitte. Um was geht es den beiden Zebedäus-Söhnen? Sie wollen nichts weniger als die privilegiertesten Menschen im Universum zu werden. Denn wenn sie links und rechts von Jesus sitzen, haben sie die Ehrenplätze. Besser als alle anderen Plätze. Und da sie ja beide zur Familie Zebedäus gehören, wäre so ein Nebengewinn auch noch, dass die Familie Zebedäus auch ganz besonders gut vertreten ist im Universum. Na, das wäre doch was, oder? Nur eine kleine Bitte. Es ist offensichtlich, dass sie auf dem Holzweg sind. Alle haben es gemerkt, nur sie selber nicht. Jesus entgegnete: Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Ja, das können wir, antworten sie. Was für eine, müssen wir sagen, vorschnelle Antwort und für uns als Zuhörer fast schockierend. Ja, das können wir. Ganz offensichtlich haben sie nur ihr Ziel vor Augen. Aber für den Preis, der dafür gezahlt werden muss, haben sie keinerlei Verständnis. Das nennt man wohl: Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Jetzt bekommen die beiden Jünger eine Ansage, bei der sie bestimmt gedacht hätten wir doch nie gefragt. Ist es dir ja vielleicht auch schon manchmal so gegangen, dass du gesagt hast, hätte ich doch bloß nicht gefragt? Darauf erwiderte ihnen Jesus: Ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen, aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Das scheint nicht gut gelaufen zu sein, oder? Sie müssen den Preis bezahlen, bekommen aber nicht die erhoffte Belohnung. Das geschieht ihnen recht. Die anderen Jünger stehen inzwischen wütend um die beiden schwarzen Schafe herum und denken, jetzt wird ihnen ordentlich eingeschenkt. Ich habe mich gefragt, warum regen sie sich eigentlich so auf? Vielleicht haben sie ja auch gedacht, dass sie diese Ehrenplätze auch gerne eingenommen hätten. Ist das so abwegig? Aber nun lassen sie es sich nicht anmerken und sind ganz besonders empört über dieses Vergehen ihrer Mitjünger. Wie kann das sein? Menschen, die so eng mit Jesus zusammenleben, seine Jünger sind, Christen, und doch so ein großer Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Es wird offenbar, dass die Jünger Jesu in der Frage von Identität, Größe, Bedeutung und Macht weniger von Jesus Christus geprägt sind, als von den Werten dieser Welt. Wie mag das wohl bei uns sein? Mir ist in den letzten Wochen ein sehr interessantes Buch in die Hände gefallen, auf Empfehlung. Manche von euch werden das vielleicht auch kennen. Peter Scazzero, das ist ein italienischer Name. Er knüpft an dieses Thema an in seinem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge. Ich fand den Titel sehr bezeichnend. Der christliche Glaube zielt ja auf konkrete Veränderung, da sind wir uns einig. Er soll Früchte tragen, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld und Liebe. Und warum sieht die Praxis oft anders aus? Und Peter Scacero vergleicht uns als Jünger Jesu mit einem Eisberg. Er sagt, jüngerschaftlich sind wir oft nur bis dicht unter die Oberfläche von diesen Werten geprägt, die Jesus uns vermitteln möchte. Aber weite und große Teile tief unter der Oberfläche sind noch gar nicht oder nur sehr zart erreicht. Das Buch ist recht umfangreich. Ich bin gerade dabei, mich hindurchzuarbeiten und finde es sehr spannend und kann es euch allen sehr empfehlen. Es wird sicher auch bald bei uns hier auch zu erwerben sein. Es ist sehr spannend, hineinzufragen, auch ins eigene Leben. Wie ist das, wie tief geht eigentlich meine jüngerschaftliche Prägung? Ich möchte jetzt mit uns erstmal auf das hören, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, damals wie heute. Es heißt, da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Und so ist das Erste, was Jesus hier zu seinen Jüngern sagt, Jünger Jesu machen einen Unterschied. Ich hatte in dieser Woche ein Taufgespräch mit einem jungen Iraner. Und er sagte mir sinngemäß, es berührt mich, dass ihr immer dranbleibt und euch für uns einsetzt, auch wenn manche von uns dann auch mal wegbleiben und euch vielleicht auch enttäuschen. Aber ihr bleibt dran. Wir kommen aus einer Gesellschaft, in der alles in Religion und Politik mit Zwang und Enge verbunden ist. Und hier bei euch erleben wir Gott als jemanden, der uns liebt und freisetzt und nicht unter Druck setzt. Dieses Gespräch hat mein Herz berührt. Ich war echt berührt. Denn genau das ist mein tiefster Wunsch, dass wir einen Unterschied machen und dass die Menschen bei uns so von Gottes Liebe und Freiheit und von seinem Charakter berührt werden können und ihn erfahren. Darum geht es. Und ich glaube auch zutiefst, dass jeder Mensch sich eigentlich wünscht, einen Unterschied zu machen, und zwar einen positiven Unterschied. Und nicht in der grauen Masse ferngesteuerter Marionetten unterzugehen und dort mitzulaufen. Kleiner Nebenbemerkung, wie in dem Film Matrix, sehr anschaulich, vor vielen Jahren schon beschrieben. Für die, die es kennen, läuft jetzt der Film ab. Jeder hat etwas Besonderes einzubringen. Das ist der Plan. Und nun ist es dein Thema als Jünger und Jüngerin Jesu, das herauszufinden, worin dein besonderer, positiver Beitrag liegt, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und dann sagt Jesus auch ganz klar, es geht um Rettung und Erlösung von dunklen Mächten, die in dieser Welt stark am Wirken sind und die auch in diesen Machthabern am Wirken sind, die alle anderen unterdrücken und ihren eigenen Plänen und Zwecken unterjochen. Und wir sind erschrocken, dass das gerade in unserer Zeit so unerwartet und so mächtig und so nah für uns sichtbar wird. Aber so darf es bei euch nicht sein. Ihr sollt einen Unterschied machen. Jünger Jesu, die christliche Gemeinde, soll gegen den Strom schwimmen und Licht und Gottes Gegenwart in diese Welt auch hineinbringen. Gegensteuern. Das ist der erste Punkt. Dann sagt Jesus weiter, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Das ist der zweite Punkt. Jesus sagt, Jünger Jesu zeigen ihre Größe im Dienen. Zunächst eine interessante Beobachtung, nach Größe zu streben oder auch mit an der Spitze sein zu wollen, wird von Jesus nicht negativ gesehen. Gott hat es wahrscheinlich in uns hineingelegt, dass wir als Menschen gerne Einfluss nehmen möchten, dass wir Bedeutung und Würde haben möchten. Könnt ihr euch da reinfühlen? Es ist nur die Frage, wie. Wahre Größe zeigt sich eben nicht darin, wer die anderen am schlauesten austrickst und am Ende auf ihre Kosten dann in der ersten Klasse fahren kann. Wahre Größe zeigt sich in dem Wunsch, anderen zu dienen und so, gerade so, ein wirklich sinnvolles Leben zu führen. Mir gefällt der Wahlspruch, den auch der Begründer des deutschen Baptismus, Johann Gerhard Onken, hatte, in einem kleinen Siegel: zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Dafür bete ich auch fast jeden Tag: Herr, hilf mir, dass ich etwas bin zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Jesus hat ja auf die Frage gesagt: Was ist das wichtigste Gebot? Und dann hat er zwei Gebote zusammengefügt, das höre Israel und dann aus dem vierten Buch Mose. Er hat gesagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das eine. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er hat gesagt: Das ist ein Gebot, das ist euer Leitstern. Und genau darum geht es, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Wir sollten es eigentlich jeden Tag ständig bekennen, dass das unser Leitmotiv ist. Und damit deutet Jesus auch Grundprinzipien einer christlichen Führungsethik an. Wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen. Das heißt, damit ist gemeint, dass das Reich Gottes und die Interessen der Geführten an erster Stelle stehen sollen und nicht, dass sie dazu da sind, um die Interessen des Führers jetzt zu verfolgen und ihn immer höher zu machen und selber immer mehr im Staub und der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Das ist der zweite Punkt. Und Jesus sagt dann, und das ist der Leitvers auch heute, der Zielpunkt: Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sagt Jesus, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Entschuldigung. Jünger Jesu sind von ihrem Meister inspiriert. Jesus versammelt seine Jünger um sich und sagt: Ich, der Schöpfer der Welt, und das meint er ja auch mit dem Begriff Menschensohn, der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der dem eigentlich alle dienen sollen, beuge mich selber herab, um die verlorenen Menschen zu suchen, ihnen zu helfen, ihnen zu dienen und am Ende mein Leben für sie hinzugeben, auch für euch hinzugeben. Und damit stellt er Jesus auch eine Frage, wenn er das so sagt: Wofür wollt ihr euer Leben hingeben? Welchem Ziel wollt ihr euer Leben weihen? Ich denke, das ist ein ganz heiliger Augenblick gewesen und ist auch immer dann ein heiliger Augenblick, wenn wir das erkennen, dass Jesus so vor uns steht und uns das so fragt. Und wenn wir dann vielleicht sagen: Ja, Herr, du bist die Antwort. Du, dir will ich folgen, für dich, für dein Reich und für die Menschen möchte ich mein Leben hingeben. Das ist es wert. So beginnt Jüngerschaft. Und so entstehen Jünger, die einen Unterschied machen und Licht und Salz in diese Welt hineinbringen. Wahre Größe, das ist nun der Plan. Wie kann dieser große Plan in unserem kleinen Leben gelingen? Darüber möchte ich mit euch noch nachdenken. Der erste Punkt: Der Meister vertraut dir. Vertraue auch ihm. Als Jakobus und Johannes mit hängenden Köpfen in der Mitte standen, hat Jesus ihnen zwar eine deutliche Ansage gegeben, aber dann rief er alle zusammen, hat sie wieder mit eingegliedert in die Gruppe und hat gesagt: Nun kommt mal alle her zu mir. Und alle haben auch gemerkt, dass sie eigentlich vielleicht doch nicht so viel besser sind als diese beiden. Und dann, damit hat er ihnen gezeigt: Ich setze mein Vertrauen weiter auf euch. Ich lasse euch nicht fallen. Wir müssen wissen, Jesus hat sich keine Illusionen darüber gemacht, wer seine Jünger sind und in welchem Zustand sie sind. Und sie waren ja weder geistlich besonders und emotional besonders reif. Petrus, der war immer ziemlich vorschnell, hatte eine schlechte Selbsteinschätzung. Jakobus und Johannes wurden von Jesus ja auch die Donnersöhne genannt. Donnerjungs, aggressiv, heißblütig, ehrgeizig, intolerant, lass Feuer herunterregnen. Philippus war notorisch skeptisch und hat gesagt, das wird nichts werden, das klappt nicht und das wird alles schief gehen und so weiter. So könnten wir die ganzen Jünger jetzt durchscannen und würden bei jedem wirklich was finden, so wie bei uns wahrscheinlich auch. Jesus wusste, wen er da beruft und wen er da in seinem Kreis hat. Aber Jesus ermutigt sie nun in diesem Augenblick der Selbsterkenntnis und auch uns und sagt, ich bringe euch ans Ziel. Nicht, weil ihr alles richtig macht, sondern weil ich alles für euch gegeben habe. Und wenn ihr mir vertraut, ich schaffe das mit euch und ihr mit mir. Das Zweite, öffne ihm dein Herz. Wenn wir tatsächlich wie mit einem Eisberg verglichen werden können, stellt sich die Frage, wie Jüngerschaft auch in die Tiefe kommen kann. Und das ist die Frage, die uns auch als Gemeinde beschäftigt. An Jakobus und Johannes sieht man ja, dass es alles an der Oberfläche bleiben kann. Wie es innen aussieht, geht ja niemanden etwas an. Aber wir sehen, Jesus fordert die Jünger damals und auch uns heute heraus, ihn in die Tiefe an unser Herz zu lassen. Eben an diesen großen, unsichtbaren Bereich. Auch ich habe gemerkt, dass dieses Anklopfen Jesu mich persönlich herausfordert. Und deshalb habe ich mir als kleine Hilfe dieses Herz mit einer Tür gebastelt. Hier seht ihr die Tür. Die geht nach innen auf. Mir ist bewusst geworden, wie leicht und schnell ich diese Tür verschließen kann. Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber, sogar mir selbst gegenüber. Dann bin ich irgendwie da draußen, habe gar keinen Zugang mehr zu dem, was da in mir ist. Aber das führt nicht zum Leben. Es ist wichtig, diese Tür aufzumachen für Gott, dass ich ihn heranlasse an meinen Charakter, an meine Wurzeln, an meine Prägungen. Das kommt ja irgendwo her, ne, dass Jakobus und Johannes jetzt so ticken. Und Jesus will daran. Jesus will in die Tiefe. Er will nicht, dass wir das verleugnen, sondern anschauen und sagen, okay, Herr, mit dir zusammen gehe ich daran. Und wenn ich so mein Herz für Jesus öffne, dann sagt die Bibel, dass ich nicht mein Herz für Jesus öffnen kann und es für meine Schwestern und Brüder und für andere Menschen einfach zumachen kann. Wir haben ja gehört, das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und deine Nächsten. Das heißt, ich muss dann auch mein Herz für meinen Nächsten aufmachen. Das ist, gehört zusammen. Aber wie oft stehe ich vielleicht da und zeige auf die vielen schwarzen anderen Schafe, wie Jakobus und Johannes und andere vielleicht, rege mich über ihr Versagen auf. In dem Augenblick, guck auf sie herab, habe ich ja mein Herz verschlossen für sie. Oder jemand hat gewagt, mir ein ehrliches Feedback zu geben, hat gesagt, Thomas, so, ich will dir ja nicht wehtun, aber ich muss dir mal was offen sagen. Und er hat an meiner Größe gekratzt. Und das hat wehgetan. Und dann verschließe ich vielleicht mein Herz. Und Jesus ist uns das große Vorbild, der gesagt hat, halt dein Herz offen. Auch wenn es schmerzt, vielleicht sind gerade die schmerzlichen Situationen oft die Situationen, wo die große Chance besteht, dass es jetzt in die Tiefe geht mit Jesus. Und schließlich, auch für mich, was mich selber betrifft, wie gehe ich mit mir selber um? Heißt es nicht zum Beispiel für die Ältesten in Apostelgeschichte 20, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Erde. Nicht die ganze Erde, die ganze Herde. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber die Frage, achte ich auf mich selbst? Ignoriere ich das Ächzen meines Körpers? Der gibt ja oft ganz deutliche Signale. Und das Ächzen meiner Seele, die Gott mir doch beide gegeben hat. Also öffne dein Herz. Peter Scazzero entfaltet das in seinem Buch sehr ausführlich, finde es ganz toll. Und schließlich der dritte und letzte Punkt, lass dich in seine Nähe rufen. Jesus hat seine Jünger ja auch zu sich in seine Nähe gerufen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, er ruft sie zusammen und es heißt eigentlich, er nahm sie beiseite. Also irgendwo hat er sie mal rausgenommen, so aus dem Trubel, kommt mal her, kommt mal beiseite. Geht mal raus aus diesem ganzen Trubel und dem Durcheinander in euren Gefühlen und Gedanken und Diskussionen, sondern kommt mal beiseite. Lasst uns jetzt mal miteinander darüber reden. Und das ist ein wichtiger weiterer Schlüssel zu einer vertieften Nachfolge und Jüngerschaft, nah bei Jesus zu sein. Diese Nähe zu Jesus ist wie das Zentrum dieses Wagenrades, wie die Narbe. Dieses Rad bekommt, wenn es sich bewegt und dann auch Kräfte übertragen kann, eigentlich von diesem Zentrum her seine Energie, dass es gut zentriert ist. Davon hängt alles ab. Und so ist es in unserem Leben auch, dass dieses Zentrum unserer Nähe zu Jesus tatsächlich darüber entscheidet, wie groß dann auch die Kraft ist, die wir auch ausüben können in unserem Leben und die letztlich dann ja auch die Vollmacht ist, die von Jesus kommt und uns befähigt, dem Außendruck, der ja auch groß ist, zu widerstehen oder auch dann noch darüber hinaus zu gehen. Es geht jetzt nicht um die Frage, ob wir irgendetwas machen, also ich denke, jeder von uns macht etwas. Losung lesen oder Hörbibel hören und das ist alles gut. Die Frage ist eigentlich eher, ist es genug oder ist es das, was dir hilft, um in die Nähe Jesu zu kommen und das auch wirklich zu erleben? Darum geht es. Haben wir genug geistlichen Schwung, um dem äußeren Druck standzuhalten? Auch hier bin ich wieder angesprochen von dem Buch, was ich eben empfohlen habe, von Peter Scazzero, der sagt, es ist wichtig, dass du gute geistliche Gewohnheiten entwickelst. Wie zum Beispiel Daniel, der eben dreimal am Tag in Richtung Jerusalem gebetet hat, egal was andere gesagt und getan haben. Gesagt, das ist meine Gewohnheit, die hält mich einfach dran. Und möchte nochmal betonen, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt schneller rudern. Also jeder hat ja jetzt irgendwo ein Konzept und sagt, okay, heute hat Thomas jetzt darüber gepredigt, wir müssen näher an Jesus, ich muss mich noch mehr bemühen, noch ein paar Taktzahlen schneller. Darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich eher mal darum, nachzudenken, ruder ich in die richtige Richtung? Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Und vielleicht geht es dann sogar mit weniger Anstrengung und mit mehr Freude. Das wäre doch was. Noch ein kleiner Ausblick am Schluss am Beispiel von Johannes, der Zebedaide. Er hatte ja richtig viel zu verarbeiten, oder? Also ich kann mich da ganz gut reindenken. Aber es hat ihn nicht zurückgeworfen, sondern vorwärts gebracht. Nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, das eben, es ist ja anonym verfasst, wenn man genau hinschaut, aber es wird ihm zugeschrieben, diesem Zebedaiden. Es gibt da unterschiedliche Diskussionen, er hat da mitgewirkt, mitgeprägt. Vielleicht war ja dieser Jünger, der am Herzen Jesu ruhte beim letzten Abendmahl. Und für mich wäre das dann so ein Sinnbild, er sucht nicht mehr die Position der Macht, sondern die Position der Nähe am Herzen seines Meisters, findet dort seine Identität in der Liebe des Vaters und des Sohnes Jesus Christus. Und im Johannesevangelium steht nun auch die Geschichte von der Fußwaschung, die auch gut zu diesem Bild passt, das wir auch eingangs gesehen haben, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und da heißt es dann in Johannes 13, 14, wie ich, euer Herr, Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich möchte nun versuchen, für uns das noch einmal runterzubrechen, so in vier Punkten. Wofür gibst du dein Leben hin? Also wem dienst du? Bist du in deiner Berufung? Bist du damit so, hast das Gefühl, du bist schon da richtig dran? Oder spürst du, dass Jesus dich da nochmal weiterbringen will? Das Zweite, bist du vielleicht entmutigt und enttäuscht, gerade weil es sehr wehgetan hat, was du gerade erfahren hast? Und merkst jetzt, ja, aber Jesus ermutigt mich doch jetzt einfach mal den Schmerz beiseite zu lassen und ihm zu vertrauen und mit diesem Schmerz zu ihm zu kommen, sagen, okay, ich vertraue dir, Herr, du wirst mich weiterbringen, vielleicht gerade durch diesen Schmerz hindurch. Oder du spürst vielleicht, dass du dein Herz mehr öffnen solltest, als du es bisher getan hast, vielleicht Gott, anderen Menschen oder auch dir selbst gegenüber. Und als Letztes spürst du vielleicht, dass Jesus dich in eine intensivere Nähe ruft. Er ruft dich jetzt nicht dazu, schneller zu rudern, sondern er sagt, hey, ich möchte doch nur einfach dir nahe sein. Und dass du neu fragst, was ist denn da jetzt der richtige Weg? Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einen Augenblick stille sind und jeder diese Fragen vielleicht für sich persönlich mal vor Gott bewegt. Und dann würde ich stellvertretend für uns alle beten und euch einladen, dass ihr euch damit eins machen könnt, an diesen Fragen entlang beten. Lasst uns einen Augenblick stille sein. Hingegeben als Lösegeld für auch für mich und für uns. Und Herr, wir müssen alle unser Leben mal irgendwie hingeben und weggeben. Es wird so sein. Aber jetzt haben wir auch die Möglichkeit, es wirklich für etwas Sinnvolles hinzugeben und dir zu folgen, Herr. Und so füll uns mit deinem Geist, Herr. Und für all die, die das so auch mitbeten können, bete ich auch, Herr, nimm mich und unser Leben an, Herr, in deine Hand. Und ja, führe uns, jeden von uns, in seine besondere Berufung, wo er, sie, den Unterschied machen kann, Herr. Du hast einen guten Plan. Und Herr, du siehst, dass vielleicht viele von uns auch entmutigt sind, weil wir schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Wir gemerkt haben, es läuft nicht so gut bei mir. Und ich bin enttäuscht, vielleicht auch von mir, von anderen. Herr, und danke, dass du mich und uns liebst, gerade so. Du hast keinen Fehler gemacht, als du uns berufen hast. Danke, dass du auch an uns glaubst und für uns vertraust. Und so wollen wir dir einfach auch unser Vertrauen auch zurückgeben, sagen, du genügst, Herr, was du für uns getan hast. Und du wirst es schaffen mit mir und mit uns, wenn wir dir vertrauen. Und wir bauen ganz fest auf dich, Herr. Herr, und ich möchte einfach so stellvertretend auch für alle, die das jetzt auch so empfinden, auch sagen, Herr, ich will dir mein Herz und auch anderen Menschen und auch mir selbst gegenüber einfach auch öffnen, Herr, dass du hineingehen kannst in diese Tiefen unterhalb der Oberfläche und dass das durchdrungen wird von deinem Heiligen Geist, dass mein Charakter durch dich geprägt wird. Und Herr, so rufst du mich und uns auch in deine Nähe. Und bitte bewahre uns davor, dass wir einfach mehr rudern. Gib uns jetzt Weisheit, jedem auch ganz persönlich, was sein Weg ist, der ihn nah an dich heranbringt. Danke, Jesus. Amen.